Freak Radio begrüßt Sie zur ersten Sendung mit unserem neuen Sendeschema ab diesem Jahreswechsel. Ab 2011 eben wird es jeden Dienstag ab 20.30 Uhr eine neue Sendung geben, die am Sonntag um 20.30 Uhr wiederholt wird. Jede Woche wird es ab nun auch einen Freak Classic geben, meist am Dienstag ab 20 Uhr. Wenn es aus aktuellem Anlass eine einstündige Sendung gibt, dann hören Sie das Classic am anschließenden Sonntag. Die aktuellen Hinweise finden Sie wie gewohnt unter www.freakradio.at. Die heutige Magazinsendung steht unter dem Motto Im Alltag gleich wie du und ich und wird uns nach Tulln in Niederösterreich und auch nach Madrid führen. Doch zunächst an die Universität Wien. Dort wurde eine Studie zur Barrierefreiheit von E-Learning aus rechtlicher Sicht erstellt. Mit einem der Autoren habe ich das folgende Interview geführt. Herr Magister Daniel Sokolow, Sie haben einen Leitfaden aus rechtlicher Sicht für die Universität Wien verfasst über das Thema E-Learning. Was haben Sie in diesem Leitfaden untersucht?
Also ich möchte vorausschicken, ich habe es nicht allein verfasst, sondern gemeinsam mit dem Professor Nicolas Forgo. Den Leitfaden behandelt verschiedene juristische Fragen rund um das Thema E-Learning. E-Learning ist die Vermittlung von Wissen oder das Erwerben von Wissen oder von Fertigkeiten über das Internet oder über elektronische Medien. Im Allgemeinen, für die Universität Wien im Wesentlichen steht da also die Nutzung des Internets. Aus verschiedenen Überlegungen wird das immer häufiger genutzt. Einerseits sind also die Hoffnung auf finanzielle Einsparungen. Man braucht nicht so viel Hörsäle, wenn die Studenten zu Hause sitzen und die Sachen am Computer erwerben. Andererseits aber auch neue didaktische Möglichkeiten. Es wird auch leichter für berufstätige Studierende, für Studierende, die weiter weg wohnen oder insbesondere auch für Studierende mit Behinderungen, weil die hier leichter Zugang zu den Lehrinhalten bekommen können.
Bleiben wir gleich beim Thema behinderte Studierende, wo Sie auch ein eigenes Kapitel dazu geschrieben haben, was man da beachten muss. Ja, Sie haben schon erwähnt, das E-Learning der Universität Wien, da gibt es ja eine große Offensive, die ja auch gefördert wird durch österreichweit, aber auch sogar durch die Europäische Union, wo es einfach Lernplattformen gibt, wo man unabhängig von Ort und von Zeit eigentlich ist, wo man auch Materialien ins Internet stellen kann. Sicher ein großer Fortschritt, aber wo sind da die Grenzen für Menschen mit Behinderungen? Ich nehme an, da geht es in erster Linie um Barrierefreiheit, dass die da Zugänglichkeit haben.
Ja, das ist also aus juristischer Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und auch die Grundidee des E-Learning, das hat der Nationalrat und die Bundesregierung schon, wie es um das Behindertengleichstellungsgesetz gegangen ist, auch schon also hineingeschrieben. Sie wollen also insbesondere E-Learning haben, um eben behinderten Menschen den Zugang zu ermöglichen. Auch in dem Immunitätsgesetz steht das also in den grundlegenden Aufgaben der Universität Wien, ist eben auch erwähnt, die Rücksichtnahme auf Menschen mit Behinderungen und deren Förderung, um das jetzt einmal allgemein zu formulieren. Es ist ganz klar, im Behindertengleichstellungsgesetz, im Behinderteneinstellungsgesetz, im E-Government-Gesetz gibt es also verschiedene rechtliche Grundlagen, die sagen, dass diese Angebote müssen barrierefrei sein, die müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sein und zwar ganz wichtig, selbstbestimmt nutzbar sein. Also eben ohne eine Assistenz, ohne jemanden, der daneben steht und dann irgendwas anklickt, was zum Beispiel ein Blinder nicht lesen kann, sondern die Idee ist, er muss das selber alleine machen können. Das ist also ein ganz grundsätzlicher Gedanke.
Sie haben eben zahlreiche Gesetze erwähnt, unter anderem auch das Behinderteneinstellungsgesetz. Und aus dem geht ja dann offensichtlich hervor, dass das nicht nur Studenten betrifft, sondern dass um Einstellungen geht, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderung an den Universitäten. Haben Sie sich da was spezieller angeschaut oder haben Sie diese Studie aus allgemeinrechtlicher Sicht abgeklopft, was E-Learning betreffen könnte?
Also wir haben uns sowohl angeschaut, die Situation der Studierenden, als auch die Situation der Mitarbeiter der Uni Wien. Das sind nicht nur die Lehrenden, die Professoren und Assistenten, sondern das sind auch die Themenadministratoren, die zum Beispiel im Zentralen Informatikdienst arbeiten. Von der rechtlichen Situation her müssen die Systeme so gemacht sein, dass sie eben barrierefrei sind, dass sie auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können, damit diese auch überhaupt eine Chance auf eine Einstellung haben. Also wenn man jetzt ein sehr guter Systemadministrator ist und man hat eben eine gewisse Behinderung und das Interface für die Wartung und für die Administration der E-Learning-Plattform wäre nicht barrierefrei, dann wird man den Job nie bekommen. Deswegen gibt es diese rechtlichen Rahmenbedingungen, dass das eben alles barrierefrei sein muss. Unser Auftrag, den wir bekommen haben, war also die rechtlichen Parameter in dem Leitfaden zusammenzufassen, wobei da natürlich auch noch andere Fragen drinnen waren beim Thema E-Learning. Zum Beispiel, das geht in Richtung E-Testing, welche Prüfungen kann man unter welchen Voraussetzungen über E-Learning-Systeme machen oder auch dienstrechtliche Fragen. Zum Beispiel die klassische Idee eines Universitätsprofessors ist, dass er so und so viele Stunden in der Woche in einem Hörsaal steht und seine Lehrveranstaltungen hält. Wenn ihr jetzt aber E-Teaching macht und nicht mehr im Hörsaal steht, sondern hinter seinem Computer sitzt, kann er damit seinen Dienstvertrag, seine dienstrechtliche Verpflichtung erfüllen oder nicht. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie das gemacht wird. Das ist eben im Gesetz, in den Gesetzen sind sehr viele Sachen, die E-Learning betreffen, nicht konkret geregelt, weil E-Learning eben sehr neu ist. Und das heißt, man muss versuchen, dass Gesetze, die man hat, eben auf neue, ganz neue Sachverhalte anzuwenden, an die der Gesetzgeber nicht denken konnte, weil es das damals einfach noch nicht gegeben hat. Die technische Seite der Umsetzung haben wir uns nicht angeschaut. Wir sind Juristen, wir sind nicht die technischen Experten, wir sind auch selber nicht behindert. Also ich weiß, es gibt diese Standards, wie zum Beispiel WCAG, diese Web Content Accessibility Guides, die auch also eine juristische Grundlage in Österreich haben. Da gibt es spezielle Leute, die das evaluieren können. Allerdings wird es meiner Auffassung nach immer wieder Behinderte geben, die, obwohl der Standard formell erfüllt ist, in eine problematische Situation kommen. Da muss die Universität dann also Lösungen im Einzelfall auch versuchen anzubieten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese juristischen Grundlagen zu haben, dass es auch wichtig ist, die technischen Parameter einzuhalten. Das beginnt schon beim Einkauf der Software. Also wenn die Universität Wien neue Software oder neue Hardware einkauft, dann muss das also in den Verträgen drinnen sein. Soweit ich informiert bin, steht das auch in diesen Verträgen drinnen. Aber am Ende des Tages ist es immer eine menschliche Komponente. Wenn jetzt der Lehrende irgendeinen Text einscannt und den als Grafik in das E-Learning-Programm hochlädt, dann kann das E-Learning-Programm das nicht erkennen, ob das jetzt ein Bild ist oder eine Grafik oder ob das eingescannter Text ist, den dann der Screenreader eines Blinden nicht verarbeiten kann. Da ist es meiner Meinung nach, wäre es erforderlich, einfach eine Bewusstseinsbildung bei den Lehrenden anzustreben und eher in dieser Richtung Grundlagen zu schaffen, ohne jetzt mit der juristischen Keule auf die Lehrenden loszugehen, weil wenn so etwas passiert, die machen das ja nicht absichtlich, sondern haben halt viele andere Sachen im Kopf.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, so bietet einerseits das E-Learning durch seine technischen Möglichkeiten zwar ein relativ breites Repertoire an verschiedenen Methoden, wo Nutzende mit verschiedenen Behinderungen das dann wirklich barrierefrei machen können. Also denken wir an einen blinden Studenten, der in diesem Fall dann auch tatsächlich eine schriftliche Arbeit machen kann, wenn er die Braillezeile und oder ähnliche Unterstützung am Computer, die er braucht, hat. Dass aber das Bewusstsein durch ganz erneuerten Prozess, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht, um sich dessen voll bewusst zu sein und auch zu wissen, wie man das macht, um Barrierefreiheit zu erzeugen. Mit einem Wort, dass die User, die das im täglichen Gebrauch verwenden, auch sich der Barrierefreiheit noch mehr bewusst sein sollten?
Ja, leider. Also ich fürchte, das wird noch etwas Zeit brauchen, bis es wirklich in aller Köpfe verankert ist. Nicht nur, dass man es weiß, sondern dass man dann auch daran denkt, wenn man es tut. Grundsätzlich gibt es durch E-Learning sehr viele neue Chancen für Menschen mit Behinderungen, da selbstbestimmt teilzunehmen und die Angebote nutzen zu können. Manchmal scheitert es halt an Kleinigkeiten. Das ist schade, aber das ist menschlich.
Eine letzte Frage noch zur Praxis. Also gehen wir jetzt mal davon aus, bleiben wir noch beim blinden Studierenden, der eine E-Learning-Lehrveranstaltung macht. Wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Texte, wie Sie gesagt haben, eben als Bild gespeichert sind oder in anderer Hinsicht der Schwierigkeiten gibt, welche rechtlichen Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten stehen denn den Studierenden von Gesetzes wegen offen?
Also grundsätzlich hat der Studierende einen Anspruch auf Schadenersatz. Wenn es eine Diskriminierung ist, dann hat nach dem Behindertengleichstellungsgesetz hat er nicht nur Anspruch auf den tatsächlich materiell erlittenen Schaden, zum Beispiel er muss jemanden rufen, der ihm das vorliest und der verlangt einen Stundenlohn, das wäre also so ein materieller Schaden, sondern auch auf einen immateriellen Schaden durch die erlittene persönliche Beeinträchtigung, weil es natürlich peinlich ist, weil es unangenehm ist, irgendjemanden zu Hilfe holen zu müssen für einfache Dinge. Und es gibt dabei auch für den Betroffenen etwas vorteilhafte Beweisverteilungsfrage. Also wenn das Ganze zu Gericht geht, muss er nicht beweisen, dass er jetzt diskriminiert wurde im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes, sondern er muss es nur glaubhaft machen vor Gericht. Also der hat eine leichtere Beweisführung, unter Anführungszeichen, weil es eben keine Beweisführung erfordert, sondern nur eine Glaubhaftmachung. Und dann kann die Gegenseite, der man eben die Diskriminierung vorwirft, die muss dann beweisen, falls sie der Meinung ist, das ist eigentlich keine Diskriminierung, sondern das ist aus anderen Gründen gemacht worden, die schwerer wiegen, um das jetzt einmal untechnisch zu formulieren, die müsste dann also das Gegenteil beweisen. Das heißt, die Situation vor Gericht ist relativ gut. Allerdings kann der Behinderte nicht sofort zu Gericht gehen, sondern er muss zuerst ein Schlichtungsverfahren mit dem Bundessozialamt einleiten. Dieses Schlichtungsverfahren ist kostenlos, die Kosten dafür übernimmt die Universität Wien. Häufig kommt bei solchen Schlichtungsverfahren dann heraus, dass man sich auf einen Kompromiss einigt oder auf einen Zeitplan oder so. Aber grundsätzlich also zuerst ein Schlichtungsverfahren machen, wenn das scheitert, kann man zu Gericht gehen und Schadenersatz bekommen.
Das heißt also, die Vorgangsweise würde dann wahrscheinlich folgende sein. Zunächst einmal wendet man sich wahrscheinlich an den Lehrveranstaltungsleiter und sagt ihm, bitte entschuldigen Sie, ich kann das nicht lesen. Oder wenn es administrative Dinge gibt oder technische Sachen, dann wird man sich an die zugehörige Abteilung, an das ZIT der Universität Wien wenden. Und erst dann, wenn das nicht der Fall ist, hat man dann eben die Möglichkeit, zunächst einmal zu einem Schlichtungsverfahren zu gehen und dann, wenn das alles nichts nützt, eventuell auch einen Prozess anzustrengen.
Ja, also man muss grundsätzlich, wenn man das Problem hat, muss man sich zuerst an die Universität wenden und darauf aufmerksam machen, dass man dieses Problem hat, weil es eine Schadenminderungspflicht gibt. Also man kann jetzt nicht jahrelang sich Leute anstellen zu einem hohen Stundenlohn, die einem alles vorlesen und dann am Ende des Studiums den ganzen Schaden einklagen, sondern man muss versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten und sich also sofort zu melden und zu sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung, wie können wir zusammenkommen? Wenn das nicht funktioniert, dann das Schlichtungsverfahren, wenn es dann noch immer nicht funktioniert, dann zu Gericht. Das ist ein etwas langwieriger Prozess, das ist durchaus richtig. Allerdings die Grundidee des Gesetzgebers ist eben gewesen, dass die Systeme sowieso barrierefrei sein sollen, egal ob jetzt in der konkreten E-Learning-Lehrveranstaltung Menschen mit Behinderungen teilnehmen oder nicht. Weil allein schon, wenn diese Studierenden sich melden müssten und sagen, hallo, ich bin behindert, ich müsste es jetzt anders machen, das ist ja schon für sich wieder eine Diskriminierung. Der tritt schon wieder aus der anonymen Masse der Studierenden heraus und sagt irgendwie, ja, ich bin speziell, ich brauche eine spezielle Behandlung, und die Idee ist aber eben, es soll eben nicht speziell behandelt werden, sondern es soll für alle gleich sein. Das ist die Idee einer Nicht-Diskriminierung, dass alle gleich behandelt werden, deswegen sollen die Systeme grundsätzlich barrierefrei sein, ob in der konkreten Situation jetzt Menschen mit Behinderungen sind oder nicht.
Dann danke für das Gespräch.
Ich danke.
Wir bleiben an der Universität Wien. Dort hat die Mitarbeiterin des Instituts für Germanistik, Magistra Agnieszka Pszczeszinska, die Fremdsprachenexpertin und Lehrerin ist, während einer Weiterbildungsveranstaltung in Madrid interessante Erfahrungen über Barrieren und Barrierefreiheit gemacht.
Ich selbst habe schon an verschiedenen Kursen unterrichtet und auch eine Zeit lang an der Universität. Und einmal in einem Sprachseminar habe ich einen Studierenden gehabt, der blind gewesen ist. Und es war einfach eine Herausforderung für mich, mir jetzt zu überlegen oder auch zu erfahren, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich einen Studierenden habe, der nicht sehen kann, wie gehe ich jetzt damit um? Und was könnte ich machen, wenn ich Studierende mit anderen Behinderungen im Seminar habe? Außerdem habe ich auch zu dieser Zeit immer wieder im Sommer Summer Universities, also ein- oder zweiwöchige Seminare für Studenten aus ganz Europa organisiert. Und da hat man uns auch die Frage gestellt, dürfen auch Personen kommen, die in irgendeiner Art und Weise behindert sind? Und ich habe einfach keine Erfahrungswerte gehabt, ob es jetzt möglich ist, ein Event zu organisieren, wo es Ausflüge gibt, die einfach in Niederösterreich in den Bergen wandern gehen oder sich einen Film anschauen. Wie machen wir das, wenn dann jemand kommt, der nicht an allen Aktivitäten mitmachen kann? Wie gehen wir damit um? Und das war ein wichtiger Anlass für mich, das einfach mal herauszufinden.
Was waren die größten Aha-Effekte bei dieser Veranstaltung?
Ich glaube, die interessanteste Erfahrung für mich persönlich, weil ich bis dahin einfach sehr wenig darüber gewusst habe, war ein Gespräch im Zentrum für Gehörlose. Und zwar haben wir damals mit einer Studentin gesprochen, die aus einer Familie stammt, die auch gehörlos war. Und sie hat beschlossen, ein Studium zu absolvieren. Und das war damals in Spanien nicht möglich, aufgrund von dem, dass es einfach kein Recht gab für Studierende, einen Dolmetscher zu bekommen. Und dieses Gespräch war für mich einfach sehr interessant zu lernen. Und ich habe darüber eigentlich nie nachgedacht, dass es auch die Möglichkeit gäbe, in einem Seminar von mir einen Dolmetscher zu bekommen, der auch für Gehörlose die Inhalt dolmetschen könnte.
Spanien ist da relativ bekannt für eine sehr aktive Bewegung von blinden Menschen. Ist Ihnen da etwas aufgefallen, wie Sie in Spanien gewesen sind?
Wir hatten einige Begegnungen mit blinden Studierenden, was auch für mich sehr beeindruckend war, zu sehen, wie es möglich ist, zum Beispiel für einen spanischen blinden Studierenden sich auch eine Fremdsprache anzueignen. Wir hatten Kontakt mit mehreren Studenten, die Anglistik studiert haben. Weiters haben wir ein Museum besucht, wo man berühmte Gebäude oder Gemälde, die nachgebildet worden sind, anfassen konnte, um auch zu erfahren, wie sich Gebäude anfühlen können, die für Sehende einfach vom Internet oder von Bildbänden oder vom Fernsehen bekannt sind. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Weiters gibt es auch Trafiken, wo Lotterielose verkauft werden, auch von Blinden betrieben. Später am Abend Dinner in the Dark. Wir haben einfach eine Studentenparty gehabt am Abend und das war einfach für mich faszinierend zu sehen, dass ich mir mein Essen nicht selbst zusammensuchen konnte. Ich habe 20 Minuten lang nach dem Salat gesucht. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich mich überhaupt nicht orientieren konnte im Raum.
Welche Impulse haben Sie denn eigentlich jetzt für den Alltag in Wien mitgenommen?
Die Impulse betreffen in erster Linie mein privates Leben. Also wenn ich in der Stadt unterwegs bin, achte ich einfach viel mehr auf Barrierefreiheit. Und das andere ist der Unterrichtsalltag. Wie gesagt, ich bin Lehrerin und nachdem wir jetzt auch vor einiger Zeit das Jahr der Chancengleichheit gehabt haben, war das einfach ein Thema bei mir im Unterricht. Die Problematik vom Stadtverkehr, wie gut ist Wien, welche Möglichkeiten gibt es in Wien, barrierefrei irgendwo hinzukommen. Weiters möchte ich, dass Erasmus-Studierende, die in meinem Deutschkurs ein Semester lang sein werden, dass sie die Möglichkeit auch bekommen, in die Veranstaltung Dialog im Dunkeln zu gehen, weil sie sich dann auch sehr viele Ideen holen für die eigenen Länder oder teilweise auch für kleinere Städte, ähnliche Veranstaltungen dort durchzuführen über das Thema Chancengleichheit.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Im abgelaufenen Jahr 2010 hat Freak Verein mit seinen Medien Freak Radio und Freak Online einen Förderpreis des Rosenmädchenfonds in Tulln erhalten. Gerlinda Zickler schildert die Hintergründe des Rosenmädchens und erzählt über aktuelle Projekte in der Stadt Tulln in Niederösterreich im folgenden Interview.
Im Juli 2010 hat wieder ein Rosenmädchen-Sommerweinfest stattgefunden, das Sie jedes Jahr organisieren. Frau Zickler, Ihr Rosenmädchen ist mittlerweile fast zu einer Marke geworden. Wofür steht denn das Rosenmädchen und was ist das Ziel dieses Fests gewesen?
Ja, eigentlich, das Rosenmädchen ist eine Marke. Das ist patentamtlich registriert und zwar Rosenmädchen tritt auf bei kulturellen Veranstaltungen, ist nämlich ein Selbstbildnis von mir. Mein Künstlername ist nämlich Rosenmädchen. Ich bin Malerin und habe eben als Person einen Rosenmädchenfonds gegründet vor etlichen Jahren. Ich glaube, es sind jetzt schon fast 8 Jahre und der behinderte Menschen unterstützt. Vor allem in der Kreativität, in der Kunst. Das ist mir ein besonderes Anliegen, weil Künstler, behinderte Menschen, die Künstler sein möchten, denn es ist mir wichtig, auch die Menschen zu kennen, für die ich dieses Geld dann zur Verfügung stelle. Da weiß ich, wer es bekommt und wer es wirklich von Nöten hat.
Und deshalb ist dieses Sommerweinfest noch organisiert?
Ja, ich bin auch immer wieder auf der Suche mit Menschen, die so denken wie ich und möchte Kooperation eingehen. Und es ist mir gelungen, eben diesen Rosenmädchenwein auf die Beine zu stellen. Ich habe die Etikette gemacht und ich habe ein engagiertes Weingut gefunden, der diese Idee gut findet und mir diesen Rosenmädchenwein produziert. Es gibt einen Zweigel Classic und einen grünen Veltliner, typisch für unsere Region. Und pro Flasche des Verkaufes geht einige Cent an diesen Fonds. Und den kann ich dann einmal im Jahr ausschütten. Und als Dankeschön an die Menschen, die dieses unterstützen, machen wir dann so ein indirekt im Weingut ein Fest und wir möchten dann einmal Danke sagen.
Dieses Jahr wurde ja Frickradio vom Orangenmädchenfonds unterstützt, sodass die Qualität der Homepage noch einige Zeit gesichert werden kann. Warum haben Sie heuer Frickradio unterstützt?
Frickradio, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Wird von Menschen mit Behinderung und auch ohne Behinderung gestaltet und sie bringen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, sie bringen sehr viele Berichte, die behinderte Menschen von Nutzen sind, aber auch von Menschen, die nicht behindert sind. Denn es ist immer wichtig, dass Aufklärung stattfindet, auch heute noch, wo wir im dritten Jahrtausend sind, wissen noch viele Menschen nicht, was in behinderten Menschen steckt. Und auch behinderte Menschen, dass sie sich öffnen und auch nicht behindert gegenüber tolerant und entgegenkommend sind. Nur gemeinsam bringen wir in unserer Gesellschaft was weiter.
Das ist schon das Stichwort, gemeinsam bringen wir was weiter. Frickradio war nicht die einzige Organisation, die unterstützt worden ist im Jahr 2010, sondern es hat auch andere Nutznießer des Rosenmädchenfonds gegeben. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Kandidaten, die Sie unterstützen, eigentlich aus?
Ja, dieses Jahr war es eben Frickradio und Hospiz, weil Hospiz gibt es auch Menschen, die eben Hilfe brauchen in letzter Konsequenz, was Menschlichkeit zeigt. Und gerade das ist in unserer Gesellschaft besonders wichtig, dass Menschlichkeit gezeigt wird, auch wenn Menschen in aussichtsloser Situation sind. Rosenmädchen steht für Herz, ja, also gutes Herz und Mitgefühl. Und deswegen habe ich dieses Jahr besonders diesen Institutionen Geld zur Verfügung gestellt.
Also die Hospize sind ja Menschen, die sehr schwer krank sind, oft sterbenskrank sind, die dort auch betreut werden zu einer Lebensqualität, ja, auch noch in den letzten Tagen. Wie suchen Sie denn prinzipiell eigentlich die Kandidaten aus, die Sie fördern in den verschiedenen Jahren? Hat das was mit Ihnen zu tun oder was sind da sozusagen für Sie die wichtigen Kriterien?
Naja, es ist, da ich selbst eine Behinderung habe, und eben wirklich nicht leicht war, als Künstlerin tätig zu sein und anerkannt zu werden, ist es mir doch gelungen, in meinem Bezirk, in meiner Stadt, die Politiker ein bisschen aufzurütteln. Und es wurde da auch eine Ombudsfrau für behinderte Menschen in der Stadtgemeinde eingerichtet. Und das ist noch natürlich für mich auch eine gute Anlaufstelle, weil dort kommen ja die Menschen eher hin, wenn sie Hilfe brauchen oder wenn ein Behinderter in eine Notsituation geraten ist. Und jetzt wissen sie schon, an wen sie sich wenden können, an das Rosenmädchen oder an den Rosenmädchenfonds.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Künstlerin sind, Sie sind das Rosenmädchen in Dulen und mittlerweile eine Marke. Aber Sie sind auch sehr sozial engagiert und Sie sind auch selbst sozial tätig und haben sich damit auch einen Ruf gemacht, nicht nur in der Stadt, sondern auch über die Grenzen hinaus. Ist das auch ein Grund, dass Sie sich einfach gut auskennen und dass Sie genau wissen, wo der Schuh drückt?
Ja, sicher. Als selbstbehinderter Mensch weiß, wie wichtig Selbstwertschätzung ist. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass behinderte Menschen nicht diese Wertschätzung bekommen. Und vielleicht aus Berührungsängsten, vielleicht oder auch, weil die anderen Menschen, also die nicht behinderten Menschen glauben, das ist nicht professionell. Oder das stehen einem einfach nicht zu, dieses Können oder diese Kreativität. Um das aufzuzeigen, das ist für mich das Wichtigste.
Heißt das in dem Fall, weil wir jetzt gerade über den sozialen Bereich gesprochen haben, dass das schon ein bisschen eine Schwierigkeit ist, dass man da noch immer auf diesen sozialen Bereich reduziert bleibt, dass man dann das Künstlerische, das Professionelle gar nicht sehen will, immer das Soziale sieht und sagt, naja, und dafür dürft ihr aber auch nichts verlangen?
Das ist das Problem. Das ist eben das Problem, was jetzt auch leider noch im dritten Jahrtausend ist, dass behinderte Menschen, die Kunst machen, noch nicht gewertschätzt sind. Also das zeigt sich im Honorar oder auch im Bilderankauf. Natürlich, die Bilder, die ich zum Beispiel, vor allem mache ich Selbstdarstellungen und so wie ich gewachsen bin. Und natürlich hängt sich jeder nicht so ein Bild an die Wand, aber trotzdem ist es doch wichtig für mich, dass das gewertschätzt wird, dass es gezeigt wird in Ausstellungen, und das ist wahnsinnig schwer.
Heißt das, dass Sie auch als berühmte Künstlerin sich manchmal noch auf Ihre Behinderung reduziert fühlen?
Das schon, ja, weil das merkt man, weil sonst würde ich ja viel öfters auf Ausstellungen eingeladen werden. Das ist nicht der Fall. Ich muss immer warten, man will sich ja nicht immer selber produzieren, also prostituieren, dass man überall fragt, kann ich aufstellen, darf ich ausstellen. Also das ist ja schon das Problem, was aber nicht nur ich als bildender Künstler, sondern auch Sänger das Problem haben.
Sie sind außerdem Obfrau des Vereins Miteinander Leben, der gerade seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Welche Wirkung hat dieser Verein in Tulln und was sind Ihnen in diesem Zusammenhang die größten Anliegen?
Ja, der Verein Miteinander Leben, 20 Jahre, das hat eigentlich schon sehr viel bewirkt in unserer Gemeinde, denn die Politiker sind auf sehr viel draufgekommen oder aufmerksam gemacht worden. Und wir haben jetzt auch sogar ein Stegreiftheater auf die Beine stellen können, wo unsere Frau Vizebürgermeisterin mitspielt und sehr beeindruckend ist und sieht, wie fest diese Menschen doch auch im Leben stehen, selbstständig schon teilweise und in eigene Wohnungen ziehen und Fortschritte machen.
Sie haben jetzt gerade dieses Stück erwähnt, das heißt Housewarming Party. Wir haben auch im Frickradio eine frühere Variante vor einigen Jahren bereits gebracht. Es wird seit 2007 immer wieder dieses Stegreiftheater aufgeführt. Und worum geht es in erster Linie in diesem Stück, beziehungsweise was ist Ihnen dabei ganz wichtig? Ein bisschen, das haben Sie ja schon erwähnt.
Das Wichtigste bei diesem Stück ist, dass diese Menschen von sich ganz frei sprechen.
Das nennt sich Stegreiftheater. Was dran ist Schauspiel, was dran ist Wahrheit?
Eigentlich ist alles Wahrheit. Es ist alles echt aus ihrem persönlichen Leben, was ihre Ängste sind, was ihre Vorstellungen vom Leben selber sind. Da geht es um Liebesbeziehung, da geht es um Sexualität, da geht es ums Kochen, um das alltägliche Leben.
Und Sie haben gesagt, die Vizebürgermeisterin von Tulln spielt auch mit. Welche Rolle hat die?
Die Vizebürgermeisterin spielt die Mutter einer behinderten Tochter, die eben sehr skeptisch ist und klammert und nicht loslassen möchte. Und die Gäste wollen sie überzeugen, dass es doch Sinn macht, dass auch ihre Tochter vielleicht sich verlieben könnte und selbstständig einmal in einer Wohnung leben könnte.
Na, ob sie dann überzeugt wird, das lassen wir jetzt offen, weil Sie können sich das Stück auch bei Frickradio noch anschauen, die Housewarming Party gibt es bei uns, oder wann es dann eine Aufführung gibt. Im Jahr 2010 hat am 3. Dezember in St. Pölten eine Aufführung zweimal hintereinander sogar in der Landesregierung stattgefunden. In den letzten Jahren hat sich im Bereich von behinderten Menschen einiges getan. Wie sehen Sie persönlich, wo sehen Sie persönlich die größten Fortschritte und wo gibt es Ihrer Meinung nach noch einen sehr großen Handlungsbedarf?
Einen großen Handlungsbedarf gibt es, was ich sehe, doch noch in dieser Selbstständigkeit, in diesem Zutrauen dieser Menschen, dass sie es schaffen, selbstständig auf den Beinen zu stehen und für ihren Unterhalt zu sorgen. Natürlich brauchen sie immer irgendeine Hilfe, aber die gibt es Gott sei Dank schon hier bei uns in Österreich. Es gibt viele Institutionen, die diese Menschen unterstützen, aber trotzdem ist es doch noch immer ein Problem, auch seitens der Eltern, dass diese Menschen auf das ganz normale Leben vorbereitet werden.
Und wenn Sie so auch auf Ihr eigenes Leben zurückblicken, wo würden Sie sagen, hat sich am ersten wirklich ein Fortschritt ereignet in Bezug auf Menschen mit Behinderung?
Also Fortschritt hat sich bestimmt ereignet in der Ausbildung. Es wird immer mehr auf Ausbildung, auch dass diese Menschen Ausbildung brauchen, und eben in der Aufklärung. Also es ist sehr viel in der Aufklärung gearbeitet, wobei Frickradio sehr viel dazu beiträgt. Aber auch, ich glaube schon, dass die Menschen, vor allem die Kinder sind immer, beurteilen nicht, sie werten nicht, nehmen eigentlich behinderte Menschen alle an. Probleme gibt es nur bei den Erwachsenen, aber ich denke schon, dass es ein Fortschritt auch in diese Richtung gegeben hat.
Danke für das Gespräch. Damit ist die erste Freakradio-Sendung des Jahres 2011 wieder zu Ende. Nächsten Dienstag hören Sie ab 20 Uhr einen Pflegeschwerpunkt und ab 20.30 Uhr ein Interview mit dem Behindertenanwalt Erwin Buchinger. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerhard Wagner.